DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir reden heute über das Bauen im ländlichen Raum, beziehungsweise was der Umgang mit diesen multispektralen Lebensräumen für die Planer bedeutet. Wir, das sind Michael Schuster und
Joko Rödel,
wollen im Folgenden versuchen, uns diesem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven anzunähern.
Unterstützt werden wir dabei von unserem Heftpartner Christoph Hesse. Der Architekt wuchs im Sauerland auf und absolvierte sein Studium an der ETH Zürich und der Harvard University. Er unterrichtete und forschte an der ETH Zürich, Harvard University, der TU Darmstadt, der Ho Chi Minh City University of Architecture in Saigon und Cairo University. Im Jahr 2010 gründete er sein eigenes Architekturbüro mit Dependancen in Korbach und Berlin. Hesses Arbeit umfasst Kultur- und Wohngebäude sowie urbane Mischnutzungs- und Museumsprojekte. Ferner verfügt er über eine breite Expertise zu nachhaltigen Bauweisen im ländlichen Raum. Hallo Christoph, danke für die Einladung in dein Büro in Korbach.
Hallo, ich begrüße euch. Ich freue mich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Herzlich willkommen.
Du warst nicht zuletzt aufgrund deiner diversen Lehrtätigkeiten auf der ganzen Welt zu Hause. Dennoch hat es dich am Ende in dieses nordhessische Kleinod verschlagen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Oder anders gefragt, was hat Korbach, das Kairo nicht hat?
Ich muss zugeben, Kairo ist in der Tat meine Lieblingsstadt, besonders der Stadtteil Zamalek, der im Nil sich befindet. Aber was hat mich bewogen? Also zunächst, ich bin aufgewachsen, nicht allzu weit von hier im Sauerland, pendel quasi jeden Morgen circa 15 Minuten von meinem Heimatort hier ins Büro und bin aufgrund meiner Vergangenheit, meiner Jugend sehr verwurzelt mit dem Ort. Nicht zuletzt ist es die Liebe, die mich an diesen Ort zurückgebracht hat. Also meine Frau, meine Familie, wir leben hier.
Was macht den ländlichen Raum aus deiner Sicht so attraktiv?
Ja, also ich glaube, was mir besonders am Herzen liegt, ist, dass man hier sehr viel in relativ kurzer Zeit auch relativ spontan umsetzen kann. Man hat Ideen, man begeistert Menschen für diese Ideen, man nimmt sie mit und setzt dann Projekte gemeinschaftlich um. Und dieses Spontane, das teilweise auch Improvisierte, Ergebnisoffene führt zu sehr innovativen und gemeinschaftsbildenden Projekten. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Also in der Gemeinschaft, weil ich auch so aufgewachsen bin, Dinge umzusetzen, die zum einen ja gesellschaftlich relevant sind, also Menschen zusammenbringen, aber auch auf andere wichtige Themen, wie zum Beispiel den Klimawandel reagieren. Das sind die Themen, die uns sehr bewegen.
Du hast gerade diesen Gemeinschaftsaspekt angesprochen. Darauf zielt ja auch das Projekt Open Mind Places ab. Magst du uns ein bisschen erläutern, wie es zu diesem Projekt kam und was genau sich dahinter verbirgt?
Genau, also das sind kleine Installationen, die wir auch in der Gemeinschaft gebaut haben. Das ist ein sehr offenes und dynamisches Projekt. Es fing an 2020 und es sind circa 11 Architekturen, Orte der Gemeinschaft, sogenannte Perspektivwechsler, die sich entlang eines Weges befinden, der circa 5 Kilometer lang ist. Und es begann am 20. Mai 2020, das ist der internationale Tag der Biodiversität. Und an dem Tag haben wir relativ einfach, spontan Baustahlmatten quasi gefaltet, sollte eigentlich rund sein, wurde aber quasi oval und diese Figur dann quasi aufgestellt zu so einem kleinen Turm, wo jetzt Pflanzen hochwachsen, die eben sehr unterschiedlich sind, sehr biodivers sind. Und diese kleine Installation führte dazu, dass sich die Menschen eben Gedanken darüber machen, wie sie gemeinsam für mehr Biodiversität einstehen können und diese umsetzen. Und so sind aus dieser Installation immer mehr dazu entstanden. Und nicht zuletzt bauen wir gerade an einem weiteren Open Mind Place, dem sogenannten Turm der Verbundenheit.
Du hattest eben von Perspektivwechseln gesprochen. Jetzt vielleicht für diejenigen, die jetzt uns zuhören und noch nicht so ganz was mit dem Begriff anfangen können, wie würdest du diesen Begriff für Dritte beschreiben?
Also das ist für uns ein extrem zentraler Begriff, also einer von zwei zentralen Begriffen in unserem Arbeiten, nämlich Perspektivwechsler und Systemwandler. Genau, also für uns ist es extrem entscheidend, an diesen Orten einfach mal quasi aus dem Alltag herauszutreten und die Dinge von oben zu betrachten. Denn durch diesen Abstand sieht man die Welt anders. Und diese Perspektive ist schon ein erster Schritt ins Aktivwerden. Das kann man auch ganz schön vergleichen mit, ja, mit der ersten Mondreise. Also viele sagen ja interessanterweise, der Blick, dieses berühmte Foto, der Blick zurück auf die Welt, unser kleiner blauer Planet, ist genauso wichtig wie die Mondreise selber. Also Dinge anders zu sehen, ist der erste Schritt, um die Welt zu verändern.
Du hast eine starke Leidenschaft für dieses Thema, insbesondere für diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Woher kommt das? Du hast gesagt, du bist im Sauerland aufgewachsen und auch sehr naturnah aufgewachsen. Hat das damit zu tun oder hast du Menschen gehabt, als du aufgewachsen bist, die dich inspiriert haben?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen und das funktioniert nur, wenn man wirklich gemeinschaftlich zusammenarbeitet. Das ist ein recht hartes Leben, und aber auch gleichzeitig ein erfüllendes Leben, weil man hat so das Gefühl, man bekommt etwas von der Natur, wenn man es quasi mit Respekt betreibt, und diese regenerative Kraft der Erde und der Natur sorgt halt dazu, wenn man es ganzheitlich betrachtet, dass es halt in sich funktioniert. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, das, was uns sehr antreibt, was in uns steckt. Das heißt also, ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet, es gibt dieses Zitat oder das Sprichwort, man sollte die Wiese nicht unter der Grasnarbe mähen. Weil wenn ich den Hals nicht voll bekomme und zu tief schneide, dann ist die Pflanze zerstört und ich ernte gar nichts mehr. Wenn ich das aber mit Respekt mache und insofern mit einer Behutsamkeit und Bedachtsamkeit, dass sich die Pflanze regeneriert, dann ist es sozusagen ein Kreislauf. Das heißt also, wir denken eher nicht linear im Sinne von, ich entnehme der Erde was, verfeinere es, im schlimmsten Fall wird es dann entsorgt oder weggeschmissen, sondern wir versuchen eben in Zyklen zu denken, in Kreislaufen.
Mich würde nochmal was interessieren, und zwar, was haben deine Eltern damals gesagt, als du kamst aus diesem landwirtschaftlichen Umfeld und hast dann gesagt, übrigens, ich will da mal Architektur studieren. Oder wie ist das passiert? Wie kam es dazu?
Also meine Eltern haben mich da in der Tat sehr unterstützt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich habe schon wahrscheinlich eine gewisse landwirtschaftliche Ader, aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne der Bauer. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt der dritte von drei Söhnen bin, für den es sowieso nichts mehr gab, weil es geht immer nur an einen. Aber es ist sozusagen in mir so gewachsen, dass ich gerne Dinge gestalte und hands-on Dinge baue. Und das können Baumhäuser sein oder auch alle möglichen Sachen, die man mit Freunden zusammenbaut. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mich sehr für Architektur interessiere und auch dort immer verschiedenste Perspektiven eingenommen habe, die dann auch immer in unsere Arbeit einfließt, die wir hier vor Ort machen. Also auch durchaus eben diese urbane Perspektive, die sich im Dialog mit der ländlichen Perspektive beschäftigt.
Apropos, mit deinen Projekten regst du ja nicht nur zum Nachdenken an, sondern setzt auch in der Baubranche Statements. Ein gutes Beispiel ist hierfür ja das Haus F. Magst du uns erzählen, wie es zu diesem Projekt kam und was die Grundidee dahinter war?
Ja, gerne. Und zwar ist das Projekt in einem Ortsteil namens Dietmaringhausen von Metebach im Sauerland. Und der Bauherr, übrigens ein Jugendfreund von mir, kam zu mir und sagte, Christoph, ich hätte gerne ein rundes Haus. Wo man erstmal denkt, okay, ja, interessant, wie rum, warum? Und das hat im Grunde zwei Ursachen. Einerseits ist natürlich das Thema Energie sehr wichtig. Das Oberflächenvolumenverhältnis ist sehr effizient, aber es hat ihn vor allen Dingen sehr fasziniert, weil er aus der Biogasbranche kommt. Und demzufolge hat er sozusagen dieses räumliche Gefühl, wenn er in seinen Architekturen steht, immer sehr verinnerlicht, interessanterweise, und konnte das auch gut sozusagen vorbringen und mich da inspirieren, mitzumachen. Aber das Wesentliche an der Villa F ist eigentlich, dass es so eine Art Eisbrecher ist. Er ist nämlich nicht nur Landwirt, sondern auch Erfinder und hat eine Biogasanlage zusammen mit seiner Familie, mit seinem Bruder, die allein auf Abfallstoffen basiert und bei der Herstellung von elektrischen grünem Strom aus Biogas entsteht ja durch die Reibung von den großen Maschinen sehr viel Abwärme. Und es wäre ja verrückt, wenn diese Abwärme verpufft. Und diese Abwärme wollte er quasi seiner Gemeinde, dem Ort, zur Verfügung stellen. Und da sah, weil die Erfinder sind und nicht immer alles so stabil läuft bei Erfindern, musste er erstmal sozusagen einen stabilen Showcase, also sein eigenes Haus bauen, um zu beweisen, dass das System funktioniert. Und daher das Wort Eisbrecher. Und als es funktioniert hat und die Gemeinde überzeugt war, hat sich so Schritt für Schritt der ganze Ort daran angeschlossen, sodass mittlerweile der ganze Ort energieautark ist. Er versorgt sich selber und er ist komplett CO2-neutral in dem Sinne. Und auch die Energiekosten haben sich extrem reduziert. Das heißt also, es gibt einen sehr hohen finanziellen Vorteil und das Surplus oder die Einsparungen führen halt auch dazu, dass sie Gelder in öffentliche Projekte investieren.
Einen Moment, noch eine Zwischenfrage. Du hast das jetzt sehr stringent beschrieben. Da wurde das Haus gebaut und am Ende war das ganze Dorf energieautark. So einfach war das sicher nicht, oder? Also, wie haben denn die Dorfbewohner darauf reagiert? Sicher nicht alle total euphorisch. Wie habt ihr die eingefangen? Das geht ja nicht so einfach.
Das ist so. So sind meistens die Projekte, die wir machen. Man muss wirklich die Leute einfangen und für die Sache, für die man brennt, begeistern. Denn es gibt ja auch, wie ich es schon angedeutet hatte, gewisse Störfaktoren oder Unsicherheiten. Ne? Was ist, wenn die Rohstoffe fehlen, wie zum Beispiel in Corona und wir haben minus 15 Grad im Januar. Aber all diese Dinge sozusagen lassen sich regeln und wirklich durch den Beweis, dass es funktioniert, sozusagen am besten so darstellen, dass die Menschen mitmachen. Also erst waren es um die 12, dann der ganze Ort. Und mittlerweile, das ist halt auch sehr schön, ist selbst der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der Nachbarort, an dieses Netz angeschlossen. Das heißt, es lässt sich auch sozusagen in die Fläche ausweiten. Es ist nicht unendlich machbar, das ist klar, aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass diese dezentrale Bottom-up-Strategien sehr gut geeignet sind, um eben den Wandel, den Systemwandel herzustellen.
Nun findet der Systemwandel aber nicht nur auf dem Land statt, er sollte auch nicht nur auf dem Land stattfinden. Wie können wir diese tollen Pilotprojekte auf die städtischen Räume adaptieren?
Also das ist wirklich eine zentrale Frage, die wir uns auch immer stellen. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie groß sind eigentlich die Gruppen, die Gemeinschaften? Weil das sind ja viele, viele Menschen, die da mitmachen, also Co-Autoren. Das ist wirklich wichtig, dass die stolz sind auf das, was die da machen. Und mein Gefühl ist so, oder meine Erfahrung, dass es irgendwo Gruppen von 1.000 bis 2.000 Menschen sind, wo man das Gefühl hat, man kennt sich noch, man kann zusammenarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht durchaus sehr urban. Also das kann mal ein Häuserblock sein, das kann auch mal ein größeres Gebäude sein. Und ich sag mal so, die Ressourcen sind da. Auch dort haben wir die Abfallstoffe und wir müssen über kleine dezentrale Systeme nachdenken, die dann wiederum implementiert werden. Und so muss man muss von der Lösung her denken. Also nicht das Problematisieren, wie kann ich da jetzt juristisch rangehen oder mit irgendwelchen Dienstbarkeiten, sondern man macht es mal und dann kriegt man das auch im urbanen Kontext mit Sicherheit auf die Kette, auf die Reihe.
Ich hätte noch mal eine andere Frage. Stell dir vor, du hättest jetzt einen Wunsch frei und du hast deine Open Mind Places und dürftest irgendjemanden ins Sauerland einladen und mit dem mal diskutieren über den ländlichen Raum, über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Wer wären Kandidaten, die du gerne zu dir in deine Heimat einladen würdest?
Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich gerne Hartmut Rosa einladen. Das ist, wie soll ich sagen, mein Lieblingssoziologe, weil da das Thema oder eine sogenannte Resonanztheorie, die mich sehr begeistert. Die würde ich da mal testen. Also, was bedeutet das genau? Also, dass zwischen einem Objekt, einer Landschaft, einer Architektur oder einer Person und mir eine Resonanz entsteht, die etwas mit mir macht, aber auch mit dieser Person. Und diese Wechselwirkung, die ist fundamental, um eben Menschen selbstwirksam zu machen. Und diesen Beweis, ist das jetzt eine nette Theorie? Funktioniert das auch in der Praxis? Das interessiert mich sehr. Es kann übrigens auch nicht immer funktionieren, weil manche Menschen sagen, Resonanz, ich spüre hier gar nichts. Aber ich spüre vielleicht im nächsten Ort was, was etwas mit mir macht. Aber dieses sich verwandeln, dieses sich verzaubern lassen, das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und dann gibt es ja immer noch auch diesen Aspekt, das ist der vierte Punkt bei Rosa, der sogenannten Unverfügbarkeit. Das heißt also, nicht alles muss perfekt sein. Das, was wir vielleicht aus der Moderne so quasi indoktriniert bekommen haben, dass alles immer funktionieren muss, das ist nicht so. Weil dieses teilweise nicht fertige, nicht perfekte lässt eben Raum für Interpretation und vor allen Dingen für Innovation. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr spannend ist im ländlichen Raum, dass die Prozesse natürlich nicht linear sind, sondern dass man gemeinschaftlich nach der optimalsten Lösung sucht und diese auch findet, obwohl man die vielleicht von Anfang an gar nicht so bewusst hatte oder vorher bestimmen konnte.
Was mir in dem Zusammenhang jetzt auffällt, du machst ja eine Ausstellung im AEDES dieses Jahr, Ende dieses Jahres, und da hast du ja eigentlich den gegenteiligen Ansatz, dass du in der Theorie zeigst, wie es denn gemacht werden kann. Du zeigst natürlich auch Projekte von dir, die schon realisiert wurden. Dennoch ist eine Ausstellung ja eine theoretische Diskussion dieses Themas. Wie gehst du dann da vor oder wie bist du generell an diese Ausstellungskonzeption herangegangen, sofern du das uns gerne jetzt sagen möchtest?
Ja, gerne. Also, was uns natürlich bei all unseren Projekten bewegt, ist, dass wir durch die Projekte quasi etwas in anderen Menschen auslösen möchten. Also im Grunde sind unsere Projekte ja Argumente, um möglichst Prozesse in Gang zu setzen. Nicht nur im architektonischen Bereich. Wenn wir mit unseren Projekten, zum Beispiel mit der sogenannten Karlsauge-Installation in Kassel, haben wir, ja, wie soll ich sagen, dankenswerterweise, wunderbarerweise, 7 junge Mädchen im Sauerland dazu animiert, einen Wald wieder aufzupflanzen. Und sie haben 6.000 Bäume gepflanzt. Also, wie soll ich sagen, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Das heißt also, wir möchten dieses Thema durchleuchten und dadurch im Grunde unsere Projekte vielleicht auf andere Orte übertragbar machen, andere begeistern, dort mitzumachen oder hochzuskalieren in den urbanen Raum. Also das ist das, was wir im Grunde versuchen damit auszulösen. Und natürlich immer den Dialog zu haben mit anderen guten Architektinnen und Architekten, wie wir sie vorhin ausgewählt haben aus Frankreich, aus Belgien, aus England.
Wenn man das jetzt weiterspinnt, welchen Effekt soll diese Ausstellung idealerweise haben? Was wäre da dein Wunsch?
Na, mein Wunsch ist, der Titel lautet ja Rural Rebellion. Und mit Rebellion ist nicht Revolution gemeint, sondern eine schnelle Evolution. Wir möchten im Grunde, im Kern geht es um zwei Dinge. Es sind zwei Klimas, die nicht mehr in Balance sind. Das ist einmal das soziale Klima und das ökologische Klima. Und die sind unmittelbar miteinander verbunden. Und da quasi die Menschen quasi selbstwirksam zu machen, dass da diese Balance in einer gewissen Weise wiederhergestellt wird, das ist im Grunde der Kernansatz oder der Kernwunsch dieser Ausstellung.
Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Projekt eingehen. Edersee, Stichwort. Halbinsel Scheid. Jetzt, wir kennen es, aber vielleicht ist es ganz interessant auch für die Zuhörer mal zu erfahren, was passiert da eigentlich, mit wem passiert das, was ist der grundsätzliche Gedanke daran?
Genau, also das ist vielleicht ein Projekt, was so, das hat natürlich was mit Perspektivwechsel zu tun, aber vielleicht auch eher Richtung Systemwechsel. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, nennt sich Ways of Life, gibt es auch schon quasi in der Entstehung seit einigen Jahren an diesen dicken Brettern bohrt man. Manchmal fühlt es sich auch an wie ein Lifetime-Project, was aber auch okay ist. Ja, wie kam es dazu? Ich war mit einem Bauherrn vor ein paar Jahren bei dem Bürgermeister von Waldeck, so heißt die zuständige Gemeinde, und hatte nach ein, zwei Grundstücken an dem Edersee gefragt, auf der Halbinsel Scheid. Und seine Gegenfrage war, warum zwei Grundstücke? Können Sie nicht gleich 20 Häuser bauen? Ich habe da ein Grundstück, 33.000 Quadratmeter, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da was Besonderes machen. Natürlich können wir das, war meine Reaktion, aber mein Gefühl sagte mir, es ist nicht unbedingt richtig, dass wir da 20, 25 Häuser bauen, und die sollten auf jeden Fall nicht aus der Feder eines Architekten stammen. Und so habe ich dann Freunde und Bekannte von mir eingeladen, aus verschiedenen Ländern der Welt, sozusagen einen Entwurf beizusteuern. Und es geht im Wesentlichen um das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum, aber vor allen Dingen auch um Kultur, Landwirtschaft, Permakultur, also alles das, was quasi wichtig ist, um Gemeinschaft zu bilden und möglichst nachhaltig zu leben. Also die Gebäude sind energieeffizient, teilweise auch energieautark, sie versorgen sich selber, und diese Art des neuen, innovativen Lebens, Zusammenlebens ist Kern dieses Projektes. Und wichtig ist mir in dem Aspekt vor allen Dingen, es ist auch quasi, weil es relativ zentral in diesem Örtchen Scheid ist, dass es die Gemeinschaft, die jetzt schon da ist, stärkt, dass es sich da harmonisch integriert und dass es da auch quasi eine Animation oder eine Motivation bei jungen Leuten auslöst, zu sagen, ja, ich stamme von hier, ich komme nach der Ausbildung zurück, ich lebe hier gerne und hier kann ich kreativ sein. Deshalb möchten wir, dass das Projekt sehr dynamisch ist und offen ist und im Grunde, ja, auch wie bei einigen Projekten von uns, ein hybrider Ort der Wirkultur ist. Das ist uns ganz wichtig. Und wir möchten darüber hinaus auch junge Menschen oder alle Menschen eigentlich einladen, dort an bestimmten Experimenten, Seminaren, Workshops teilzunehmen. Und daher hat es auch so in der gewissen Weise einen Ausbreitungsfaktor, der uns da vorschwebt. Also wir lernen voneinander und möchten da sozusagen Erfahrungen machen, die wir dann weitergeben.
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht wenige junge Menschen gibt, die Interesse hätten, auf dem Land zu leben und das auch schon tun. Aber dann scheitert es eben an ganz konkreten Dingen, wie etwa bei der Jobsuche. Denn die Jobs sind leider nun mal immer noch in den Metropolen. Und auch die Mobilität ist leider Gottes noch nicht so, dass man sagen könnte, man kann dezentral wohnen und entsprechend pendeln. Das ist leider so. Was kann man in dieser Hinsicht noch anbieten, dass das noch mehr gelingt?
Ja, das stimmt. Wobei, was die Jobs angeht, muss ich sagen, dass hier auf dem Land sehr gute Jobs vorhanden sind. Also ich schaue aus dem Fenster, ich sage den Namen nicht, aber das ist eine Weltmarktfirma. Und ich glaube, was sehr faszinierend ist, dass man die Möglichkeit hat, wenn man möchte, sich selbst zu versorgen, dass man sehr kreativ sein kann. Also Stichwort Selbstwirksamkeit ist da sehr wichtig. Und man kann auch gerade zum Beispiel bei dem Projekt ist der Bebauungsplan bewusst einfach gehalten. Also es ist sehr viel Spielraum da, von der Höhe, von der Form, von der Architektur. Man kann sich wirklich kreativ auslassen. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass man eben nach den gefühlten 30 Jahren Turbokapitalismus der letzten Jahre, dass man eben die Möglichkeit hat, vom Konsumenten, von der Konsumentenseite hin zum Produzent werden kann. Also, dass man wirklich gestalten kann. Und gestalten heißt Kulturproduktion. Hm.
Welche Projekte hast du denn sonst noch aktuell in Planung, über die du uns berichten möchtest?
Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wir haben ja zweierlei Projekte, also Projekte, die hier bei uns in der Gegend sind, die ich schon beschrieben hatte, wie zum Beispiel die Villa F oder die Open Mind Places, aber ein Projekt, was uns am Herzen liegt, ist das sogenannte Besucherzentrum Edersee, Steine, Wasser, Licht heißt das Projekt, und das ist eben auch ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und der auch sehr wichtig ist, um Identität und die lokale Kultur zu stärken. Wichtig wäre aber auch eben dieser Ansatz, dass wir gerne, wie soll man sagen, Verbindungen herstellt vom ländlichen in den urbanen Raum. Diese wechselseitige Beziehung ist uns sehr wichtig. So haben wir zum Beispiel während der Documenta vor 2 Jahren zusammen mit lokalen Architekten aus Kassel das Konzept der Open Mind Places in den sogenannten Reflecting Points umgesetzt. Oder wir bauen gerade ein sogenanntes Bookhouse. Das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff. Und zwar ist das eine Mischung aus Bibliothek, Community Center und Ausstellung und Teehaus in China. Das heißt, in einer Großstadt von 6,5 Millionen Menschen implizieren wir ein Projekt, was sehr nachhaltig ist und was vor allen Dingen community-orientiert ist und Gemeinschaftsgärten hat. Das heißt also, dort werden die jungen Menschen, die Kinder, die Jugendlichen lernen, was bedeutet es, regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Das ist sozusagen etwas, was wir sozusagen gerne in die Städte hineinpflanzen.
Du hattest eben einen Begriff erwähnt, Identität. Der ist heute mehrmals gefallen. Wieso ist dieser Begriff für dich so wichtig?
Ja, weil es wahrscheinlich im Kern das Wesen der Menschen und auch das Zusammenleben der Menschen ausmacht. Also man muss die Menschen stolz machen auf ihren Ort und auf das, was sie machen, dass sie sich damit identifizieren, dass sie vor allen Dingen ja Verbundenheit miteinander spüren. Also der Begriff Verbundenheit ist uns sehr wichtig, weil es viel mehr ist als nur Verbindung und Vernetzung ist, sondern es ist Verbundenheit mit dem Ort, an dem ich lebe und Verbundenheit mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und diese Art der Gemeinschaftskultur schafft eben auch dann Innovation. Und Identität ist wahrscheinlich das, was das am besten beschreibt.
Ich finde, das sind schöne Schlussworte.
Genau so machen wir es.
Wen das Thema also neugierig gemacht hat, dem legen wir die DBZ-Ausgabe zum Thema ländlicher Raum, welche am 2. April 2024 erscheinen wird, wärmstens ans Herz. Christoph Hesse hat das Magazin als Heftpartner kuratiert und seine Sichtweisen zu diesem Thema im Standpunkt eingebracht. Lieber Christoph, vielen Dank für deine Impulse.
Das war DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet führend mit Architekten und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen zur DBZ gibt es auf www.dbz.de.